Ja, wir haben beim letzten Mal ja diese Herausforderung von dieser kühnen Glaubenstat gehört, von dieser verhungernden Witwe in Zarpath, die so unvernünftig und gleichzeitig so glaubensvoll war, auf das Wort Gottes hin. Ja, da dieses Wort, diese Aufforderung von Elia zu erfüllen, ihr zuerst ja, etwas zuzubereiten, ihm etwas zuzubereiten und dann eben für sich und ihren Sohn zu sorgen. Und wir haben davon gesprochen, dass das eigentlich den Mangel und auch das Mangeldenken, wenn man so will, in ihrem Leben gebrochen hat. Das ist das Interessante. Diese kühne Sache hat es quasi freigesetzt, ja, und damit dazu geführt, dass sie nie wieder Sorgen hatte. Ja. Und dann haben wir ja über die Erstlinge gesprochen. Das ist ein ganz interessanter alternativer Weg zu diesem Thema, wenn man jetzt nicht eine klassische Zehntenpredigt halten will oder so, dann spricht man einfach über die Erstlinge. Das ist viel, noch auch ein ganz interessanter anderer Aspekt. Und wir haben darüber gesprochen, dass mehr zu geben als zu nehmen glücklich macht. Ja? Selig ist, mehr zu geben als zu empfangen, wenn man das so übersetzen mag. Ja? Was wir aber nicht besprochen haben, ja, wo geht denn das hin? Wohin wird denn eigentlich gegeben? Ja gut, bei der Witwe war es klar, aber dieses ganze Erstlinge, Zehnten, alles Mögliche, was da so ist. Und ich wollte eigentlich zu Demonstrationszwecken einen 100-Euro-Schein hier mitbringen und den vor euren Augen einfach als Brandopfer für den Herrn aufgehen lassen. Ich weiß nicht, wie viel da einen Nervenzusammenbruch bekommen hätten. Was hätte man dafür alles für Kaffeetüten kaufen können? Wie viel Klopapier kann man dafür kaufen? Ja, ich hatte jetzt gerade keinen 100-Euro-Schein zur Hand, von daher fällt diese Demonstration einfach weg. Was? Unser, genau. Aber ich meine, das ist eigentlich das Brandopfer. Ja? Also, wer weiß, das allererste Opfer in der Bibel? Das erste Opfer? Noah ist sehr, sehr, sehr früh, aber es geht noch früher los. Kain und Abel. Zwei Opfertypen. Ja? Und man fragt sich natürlich, warum. Keiner hat ihnen das befohlen, keiner hat ihnen gesagt, ihr müsst opfern. Ja, aber sie hatten so das Gefühl, es wäre ganz gut, jetzt wo wir Ackerbauer sind, jetzt wo wir Schafhirten sind, was zu opfern. Lesen wir da mal kurz rein, 1. Mose 4, Vers 3 bis 5. Es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Halleluja! Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen, da sind sie schon, von den Erstlingen seiner Schafe. Also die erste, die hatten ein paar Schafe gehabt, die hat Gott ja gemacht, ja, hat er aus Gottes Hand genommen. Er hat es hingekriegt, dass die sich irgendwie vermehrt haben, sondern die allerersten von denen, die da neu geboren worden sind, hat er direkt dem Herrn geopfert und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Wie es weitergeht, kennen wir ja. Der erste Brudermord. Ja. Also wenn von zwei Brüdern einer den anderen umbringt, dann bleiben nicht mehr so wahnsinnig viele Brüder übrig. Deswegen kann man sich das heute nicht mehr leisten. Ja, also, na gut, 50%. Also ich meine, es ist aber auch, ist natürlich schon ein bisschen hart, auch muss ich sagen, statt dass Gott froh ist, dass der überhaupt opfert, der Kain. Ja? Und wenn es ein bisschen ist und wenn es nur von den Früchten des Erdbodens ist, wenn es jetzt mal nicht die Erstlinge sind, Mensch, kann Gott doch mal zufrieden sein eigentlich. Ja, hat ja auch nicht gemeckert über Kain, ja? Mach mal ruhig. Ja? Aber das Ding von Kain, von Abel, das hat ihn irgendwie angerührt und das nehmen manche Gott übel. Ja? Und weil sie Gott nicht eins ins Gesicht langen können, machen sie es halt mit dem Bruder oder mit der Schwester, ja, den das betrifft, auf dem vielleicht das Wohlgefallen Gottes ruht. Ganz altes Thema. Aber interessant ist, wie gesagt, wie kamen die überhaupt auf die Idee? Ja, wahrscheinlich aus diesem Gefühl, wir sind weiter weg von Gott, nicht mehr so. Da fing man an, in der Zeit den Namen des Herrn anzurufen, heißt es da einmal. Ja. Warum denn rufen? Gott ist doch da, der geht doch jeden Abend durchs Paradies. Ach, wir sind ja gar nicht mehr im Paradies. Also das Gefühl, Gott ist weiter weg. Ich rufe zu dir. Warum rufen wir zum Herrn? Weil wir das Gefühl haben, er ist vielleicht doch nicht so ganz so nah. Ja? Und so ähnlich ist das auch das Opfer, dass das da quasi so eine Art Brücke zu schaffen scheint. Da haben wir auch ganz viele Religionen so aufgegriffen. Aber was ist das Interessante? das bringt ja, ist völlig sinnlos. Völlig sinnlos. Ja. Verbrennen von Schafen, ja, also das nützt ja keinem was. Höchstens Gott, wenn er sich darüber freut. Ja. Jakob, ja, hat versprochen, von allem, was du mir geben wirst, so ein ganz gefährliches und vorlaufendes Gelübde, ja, bevor du Millionär wirst, ja, sagst du, wenn du mich segnest, ich werde alles, was du mir gibst, werde ich einen Zehnten dir von geben. Wem hat er das denn nachher gegeben? Der Abraham hat ja noch den Melchisedek gehabt. Aber was hat denn der Jakob gehabt? Niemand. Der hat das einfach zu Gottes Ehre, wie gesagt, wie diesen 100-Euro-Schein aufschreiben lassen. Das müssen wir uns mal vorstellen. Wir legen hier zusammen, ja, und dann lassen wir das einfach als Feuer aufsteigen. Boah, das würde in der Zeitung stehen. Egal, auf jeden Fall würde keiner mehr wiederkommen. Aber das ist so das Urmotiv von Opfer. Zweckfrei, aus dem Herzen, Gott eine Freude machen. Irgendwann ist von wohlgefälligem Geruch die Rede. Ich weiß nicht, ob Fett von den Schafen besser riecht als von einem 100-Euro-Schein, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wohlgefällig wahrscheinlich in dem ganzen Set. Ja? Und jetzt gibt es aber dieses Phänomen, dass Gott im Laufe der Zeit selbst angeordnet hat, das, was er von den Menschen bekommen soll oder was ihm gewidmet ist, in einen Kreislauf von Weitergabe quasi zu integrieren. Das ist Gottes Idee. Das ist aber erst die Folgerung daraus. Und ich habe das vor ein paar Jahren, glaube ich, schon mal demonstriert. Kann sein, dass damals nicht alle da waren oder ganz andere da waren oder ganz viele jetzt da sind, die damals nicht da waren. Jetzt brauchen wir die PowerPoint. Also da ist von so einem gewissen Kreislauf oder so einer Weitergabe von Gottes Eigentum die Rede. Ja, wenn wir das mal so mal wahrnehmen, ja, das geht los damit, erstmal, dass Gott das Volk Israel als sein persönliches Eigentumsvolk betrachtet. Das ist mein Volk, sagt er. Ja? Auch dem Pharao nachher. Ja? Also gehört Gott, deswegen der Fall nach oben. Dann gibt es ein Land, was Gott verschiedentlich für ewig als sein Land erklärt hat. Ja, ich meine, gut, die Erde ist des Herrn, Himmel und Erde hat Gott geschaffen und so, ja. Aber auf dieser Erde gibt es einen Flecken, so groß wie Hessen ungefähr, was Gott einfach als sein Land bezeichnet. Ist also nicht völlig wurscht, was mit diesem Land passiert und was in diesem Land passiert. Ja? Also das ist schon mal auch sein Eigentum. Ja? Und jetzt gibt Gott sein Land. Ich habe immer die Bibelstellen dazu geschrieben. Ja? Könnte man ausführlich drüber sprechen. Jetzt gibt Gott sein Land, oder das, was er sich ausgeguckt hat auf der Erde, gibt er jetzt seinem Volk. Haben wir schon den ersten Kreislauf. Gell? Stellt es also seinem Volk zur Verfügung. So, jetzt soll sein Volk wiederum von dem Ertrag seines Landes, was er seinem Volk, das ihm gehört, gegeben hat, ihm wieder zurückgeben. Also der nächste Kreislauf kommt in Gang. Nämlich 10% von all den Früchten, von all den Erzeugnissen dieses Landes sollen Gott gegeben werden. Oh, jetzt sind wir weg. Und jetzt erklärt er außerdem noch von allem Volk die Erstgeburt für sein Eigentum. Beansprucht Gott einfach. Sag mal, die Erstgeburt gehört mir, gehört schon mal mir. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder ich kriegen kann und will. Und ja, aber das Erste gehört schon mal mir. So, ja, sagt Gott so. Ja? Und dann nachher, später geht er einen Kompromiss ein und sagt, wisst ihr was, das stimmt, das ist ganz schön viel. Oder ist ganz schön heftig. Aber wir machen das so, ich nehme jetzt den Stamm Levi ein. Es gibt ja 12 Stämme. Ja? Ich nehme jetzt einfach ein Zwölftel, ist noch ein bisschen weniger als ein Zehntel übrigens. Ich nehme jetzt einfach ein Zwölftel, der ist in einem Stamm, ja, anstelle der Erstgeburt. Das ist doch eine gute Idee, oder? Ja, okay, den Stamm Levi kannst du gerne haben, ja, brauchen wir eh nicht. Ja, genau. Und die nimmt Gott für sich dann an. Es ist aber das so auch wieder geordnet, es gehört also ihm, dass die Leviten bei der Landverteilung ja leer ausgegangen sind. Ja? Also das stell dir mal vor, es wird vererbt, ja, du hast 12 Kinder, nicht so ganz so häufig, und einer geht leer aus. Ja, der ist natürlich stinksauer. Ja. Die nicht, denn es sind ja Leviten, sind ja der Stamm Levi. Die sollen ja Gott dienen. Die sollen sich gar nicht um den ganzen Mist Ertrag und dieses Ganze kümmern. Die kriegen so ein paar Felder vielleicht, aber normalerweise kein Erbbesitz. Und deswegen, weil sie keinen Erbbesitz im Land bekommen, sollen sie jetzt, das ist jetzt wieder die nächste Idee, also Gott hat interessante Ideen, und immer wieder so diesen Kreislauf am Laufen zu halten. Ja? Jetzt sollen die Zehnten graben, die ja eigentlich ihm, Gott selbst, zustehen, den Leviten, die Gott anstelle der Erstgeburt vom Volk nimmt, jetzt sollen diese Zehnten graben, diesen Leviten gegeben werden. Als Trost, wenn man so will, oder Ersatz dafür, dass sie ja keinen Erbteil haben im Land Israel. Und ihr wisst, sicherlich wissen das viele, im selben Kapitel, 4. Mose 18, wird dann gesagt, ja, aber die Leviten, die könnten doch eigentlich den Zehnten den Priestern geben. Die Priester sind ja aus dem Stamm Levi, ja, ungefähr 10% der Leviten sind ja Priester. Ja, die Söhne Aarons, von dieser einen Sippe. Ja, und jetzt geben die Leviten den Zehnten. Das ist eigentlich gerecht. Das ist ja immer dann so ein ganz, ganz heikler Punkt. Ja. Das heißt ja, was ist eigentlich mit den Vollzeitlichen? Was ist denn mit denen? Weil geben die auch einen Zehnten? Also hier ist das bei den Leviten jedenfalls so geregelt, dass die eben auch 10% abführen an die Priester. Die sind das Ende der Fahnenstange, die Priester, die Söhne Aarons. Ja. Die kriegen also den Zehnten von den Leviten, was die Leviten vom Volk bekommen haben, dass Gott gehört, dass Gott sich zum Eigentum erwählt hat, in dem Land, das Gott gehört und das Gott dem Volk Israel gegeben hat. Ihr merkt, das ist so ein Konglomerat. Ja? Und da schließt sich der Kreis. Und bei den Priestern, das ist diese wunderbare Stelle, 4. Mose 18, Vers 20, da gibt es endlich diese unglaubliche, phänomenale Verheißung. In 4. Mose 18, Vers 20, der Herr sprach zu Aaron, in ihrem Land sollst du nichts erben. Brauchst du gar nicht erst gucken. Auch keinen Anteil unter ihnen haben. Warum? Warum denn wir nicht? Denn ich bin dein Teil und dein Erbe inmitten der Kinder Israels. Wow! Gott selbst ist das Erbe der Priester. Die scheinen einen unmittelbaren Draht zu haben zu Gott, also eine unmittelbare Beziehung, ein Erbe. Ich bin selbst euer Erbe. Ihr braucht kein Stück Land. Ihr braucht kein eigene riesige Villen und riesige irgendwas. Ja? Ich bin doch selbst euer Teil. Naja, ich höre schon so dieses Gefühl, so, was kann ich mir auch nichts verkaufen. Klar habe ich Gott, aber davon kann ich auch nicht einfach einkaufen gehen. Wenn ich drüben beim Lidl an der Kasse stehe, fragen die nach Cash. Und nicht, wem ich gehöre, ob ich Gott habe. Gott in mir ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist mir. Ich bin ein Kind Gottes. Ich kaufe hier ein. Aber das soll so der Trost sein. Und jetzt kommt aber der Kreislauf, der schließt sich jetzt, der Kreis. Nämlich jetzt wird in diesen Priestern, wo Gott sagt, ich bin euer Erbe, ich, der ich den Zehnten bekomme, ich, dem die Erstgeburt gehört, ich, dem das Land gehört, ich bin selbst euer Teil. Der Kreis schließt sich. Und ihr seid jetzt die, die jetzt die anderen 12 Stämme und auch die Leviten segnen. Ihr gebt jetzt von dem, was ich für euch bedeute, was ich euch geworden bin, und von dem ganzen Segen, auch materieller Segen, gebt ihr jetzt zurück, indem ihr die Kinder Israels segnet. Das ist der berühmte aaronitische Segen, habt ihr sicherlich mal von gehört. Der Herr segne euch und behüte euch. Ja? Genau. Und was passiert? Kontinuierlich segnen die Söhne Aarons das Volk Israel und die merken plötzlich, wow, läuft. Ja, unser Land ist gesegnet, unsere Familie ist gesegnet, wir kriegen Nachkommen, unsere Tiere kriegen sogar Nachkommen, ja, unser Feld gedeiht, wir haben die fettesten Kartoffeln. Mama, was war jetzt wieder im Internet, irgendeine Sache über, wenn Israel, wie die das hinkriegen mit ihren Kühen, glaube ich, mit den Milchkühen, die achtmal so viel geben wie die anderen oder irgend sowas. Also da gibt es Sachen zum Teil im Volk Israel, unter dem Segen der aaronitischen Priester, ja, wird das Volk Israel über die Maßen gesegnet. Und davon geben sie wieder einen Zehnten, davon kriegen die Leviten wieder, davon geben die Leviten wieder, den Zehnten an die Priester, und die Priester segnen das Volk wieder. Und es geht wieder von vorne los. Merkt ihr? Das nimmt man den Kreislauf des Segens, und den will Gott unbedingt am Laufen halten. Ja? Kannst auch sagen, es ist ein Gesellschaftsspiel, aber ich spiele da nicht mit. Ich mag das Spiel nicht. Aber so ist das gedacht. So ist das gedacht. Jetzt haben wir ein wunderbares Beispiel vom Alten Testament. Jetzt, wenn wir aufs Neue Testament, auf das neutestamentliche Volk Gottes, zu dem wir ja gehören, dann zu sprechen kommen, da sieht das natürlich ganz anders aus. Von den äußeren Gegebenheiten. Denn wir sind, ja haben wir ja gelernt, ein Volk von Priestern. Ja? Ihr seid das auserwählte Geschlecht, ein königliches Priester, wir sind ja alle Priester. Und deswegen macht dieses zu enge, sage ich mal, am Alten Testament orientierte Lehren über den Zehnten für mich nur bedingt Sinn, weil man zwar Prinzipien daran erkennen kann, aber doch das nicht so wieder eins zu eins wiedergespiegelt sieht im Neuen Testament. So soll es jedenfalls nicht sein. Und doch gibt es diesen selben Kreislauf des Segens auch im Neuen Testament. Und das möchte ich euch in Erinnerung rufen aus 2. Korinther 9, wo Paulus das beschreibt. 2. Korinther 9, Vers 10 bis 14. Er aber, also Gott, der dem Sämann Samen darreicht, hat er was in der Hand. In der einen Hand, sag ich mal. Und Brot zur Speise in der anderen Hand. Er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, sodass ihr in allem reich werdet, zu aller Freiwilligkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Also Gott setzt diesen Kreislauf in Gang. Er gibt Brot zur Speise, Versorgung, aber immer auch etwas zum Säen. Wir sollen immer mehr bekommen als das Nötigste. Wir sollen immer so viel Segen, in egal welcher Hinsicht, materiell, geistig, wie auch immer, bekommen, dass wir auch zu einer Vermehrung beitragen können und auch freigebig sein können. Vers 12, denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, da ging es um eine Liebesgabe für Jerusalem, sondern ist auch überreich durch die vielen Dankgebete zu Gott. Wo kommt ihr denn her, die Dankgebete zu Gott? Aus Jerusalem, aus der Urgemeinde. Diese Urgemeinde, die die ganze Welt gesegnet hat, von der alles ausgegangen ist, alle Apostel, alle Diakone, alle 70, die ganze erste Mission, alles aus Jerusalem. Ja? Und diese Gemeinde war verarmt und hat die Liebesgaben bekommen. Und dann haben die gebetet wie die Weltmeister, als sie dann diese Liebesgaben empfangen. Ach, segne die Gemeinde in Korinth, segne die Gemeinde in Thessalonich, in Kolosse, in Ephesus. Und die haben gebetet. Und wenn ihr mal die Gebete der Urgemeinde mal seht, ich denke nur an das Gebet Apostelgeschichte 4, da haben die Wände gewackelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Da hat die Erde gebebt, wenn die voller Heiligen Geistes gebetet haben. Da sind viele Dankgebete aufgestiegen zu ihnen. Und das hat die wieder gesegnet. Merkt ihr? Indem sie durch den Beweis dieses Dienstes zum Lob Gottes veranlasst werden, für den Gehorsam eures Bekenntnisses zum Evangelium von Jesus Christus und für die Freigebigkeit der Unterstützung für sie und für alle. Und in ihrem Flehen für euch werden sie eine herzliche Zuneigung zu euch haben wegen der überschwänglichen Gnade Gottes euch gegenüber. Da werden innigste Gebete gesprochen von Leuten, die man gar nicht kennt. Die man gar nicht kennt. Irgendwann sitzt dann bei mir einer auf dem Sofa, der sagt, der musste das einfach loswerden. Vor 2 Jahren, ich glaube, der war im Gefängnis oder so. War das nicht dieser Gefängnismissionar, der eine Zeit lang unter seinesgleichen da missioniert hat? Und es gibt einen Missionar, den ich von der Bibelschule kenne, seit vielen Jahren in Verbindung bin und weiß auch nicht, hin und wieder habe ich da einfach mal was rüberwachsen lassen. Gell? Und er sitzt da, wie gesagt, ich habe das recherchiert und es ist genau in dem Augenblick von euch diese Spende gekommen, als ich das so dringend nötig hatte. Ja? Und die ganze Gemeinde hat für uns gebetet und so weiter und so fort. Und die Gefängnisgemeinde, ja? Oder so. Ja? Und also das ist manchmal irre. Ja, es ist manchmal irre, was da passiert. Ich kann das gar nicht ermessen, wie viel Segen in unser Leben kommt durch Leute, die aus Dankbarkeit für die Freigebigkeit, ja, beten und flehen für Leute, die sie gar nie von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt gucken wir uns mal diese zweite Folie an, da habe ich das nochmal so zusammengefasst. Das ist also im Neuen Bund eigentlich im Prinzip genau dasselbe. Ja? Im Prinzip genau das Gleiche. Ja, Gott segnet die Menschen materiell, geistlich. Ja. Oh, rausgeworfen. Wahrscheinlich die Maus, die nicht mitspielt. Genau. Daraus erwächst Brot zur Speise. Ist natürlich, eine Sache ist wichtig, gell? Also wenn natürlich der Sämann das ganze Brot auffuttert, ja, also verbraucht, das ist natürlich Mist, gell? Dann kann er nichts mehr aussehen. Gell? Also man muss, es ist hart. Ja? Manchmal muss man sich das vom Munde absparen, damit man fürs nächste Jahr noch was säen kann. Und wer wenig sät, wird auch kärglich ernten, ist logisch. Gell? Also wenn ich 3/4 von der Aussaat, einfach weil ich jetzt Bock habe, komm, ich will es jetzt und hier fressen und so weiter, ja, dann bleibt nur noch 1/4 übrig für die Aussaat. Dann wird natürlich die Ernte nächstes Jahr ein bisschen kärglicher. Ja? Wenn ich es aber hinkriege, immer fürs nächste Jahr nochmal, ich sag mal 50% oder einen gewissen, ja, dann wird auch die Ernte entsprechend größer. Aber Gott gibt ja beides, zur Brot, zur Speise und zum Säen. Und dann wird ausgesät und da, wo ich hineinsähe, jetzt geistig gesprochen auch, ja, da entsteht so eine Dankbarkeit, da entsteht so eine tiefe Dankbarkeit über diese Freigebigkeit und das bringt diese Gebete hervor. Und diese Gebete bringen wieder einen Segen von Gott hervor. Da schließt sich der Kreis, ja, und ich werde wieder freigesetzt zum weiter segnen aus Dankbarkeit. Ja, das Prinzip lässt sich natürlich diesen Kreislauf auch auf ganz andere Bereiche als die materiellen übertragen, aber es ist interessant, das in dem Kontext mal zu sehen. Ja. Im Neuen Testament wird das in Verbindung mit der Mission deutlich. Paulus thematisiert das ganz, wie soll ich mal sagen, unbefangen. Ja, er schreibt ja so hochgeistliche theologische Briefe, wie ein Römerbrief und so. Ja. Aber er kommt auch auf solche Themen ganz, wie soll ich mal sagen, unmittelbar und unkompliziert zu sprechen. Und da gibt es zum Beispiel eine interessante Gemeinde, die eine Ausnahme darstellt, nämlich die Gemeinde in Philippi. Schreibt er in Philipperbrief am Ende seines Briefes, erst über alles Mögliche, und am Ende kommt er so auf diese praktischen Themen, wie so oft, zu sprechen und hier auch auf diese materielle Ebene. Philipper 4, Vers 15. Ihr Philipper wisst ja auch, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, also als ich von Mazedonien aufbrach, von dort aus, da ist ja in Philippi eine kleine Erweckung geschehen aus diesem Lydia und Kerkermeister, Wunder und so weiter. Ja. Und es ging halt von dort los und hat weitere Gemeinden gegründet, weiter missioniert. Und seit dieser Zeit hat keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt im Geben und Nehmen als sie allein. Die anderen haben wir nur genommen. Und sie hatten Gemeinschaft im Geben und Nehmen. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal hinterhergeschickt und sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Ich glaube, der schreibt dann so weit, ist es gut. Also ich habe jetzt Überfluss, jetzt. Ich weiß gar nicht, wo ich das Ganze hintun soll. Wird schlecht oder so ähnlich. Also ja, so, das war eine Ausnahme, ja, dass er der Gemeinde die Möglichkeit gegeben hat, sich an der Versorgung der Missionare zu beteiligen. Ansonsten in Korinth und anderswo sehen wir ja, dass Paulus ja, wie man so schön sagt, als Zeltmacher unterwegs ist. Das ist so ein Begriff, der sich in die Missionsgeschichte so eingeprägt hat, dass ganz viele, gerade auch in verschlossene Länder, als sogenannte Zeltmacher-Missionare gehen. Weil sie Lehrer sind, kriegen sie tatsächlich ein Visum für China. Oder jetzt eine Frau aus Bielefeld, ja, über das deutsche Entwicklungsministerium in Tadschikistan. Ja. Boah, total verschlossenes Land. Aber die kriegt da tatsächlich einen Fuß rein, wird sogar finanziert, ja, durch öffentliche Gelder, macht dort auch einen ganz reellen Aufbaudienst im Sinne des Entwicklungsministeriums, aber ist ansonsten Missionarin. Also das ist so der klassische Begriff des Zeltmachers, der eben, so wie Paulus sogar in Korinth, selbst für seinen Unterhalt sogar dann gesorgt hat. Aber das grundsätzlichere Prinzip, das allgemeinere, beschreibt Paulus in 1. Korinther 9 und das lehnt sich dann doch schon sehr eng an dem, was wir vom Alten Testament gelesen haben, an. 1. Korinther 9, also ist nicht 2. Korinther 9, sondern 1. Korinther 9. Also bei denen scheint das ein Riesenthema gewesen zu sein. Mittendrin, so fange ich mal an, Vers 6. Oder sind nur ich und Barnabas nicht berechtigt, die Arbeit zu unterlassen, also säkulare Arbeit loszulassen? Das heißt, andere haben das wohl gemacht, ganz selbstverständlich. Wer zieht je auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Sage ich das nur aus menschlicher Sicht? Oder sagt das nicht auch das Gesetz, die Tora? Ja, im Gesetz von Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Ach, wie war das? Also der Ochse, der ist da eingespannt und jetzt zieht er da den Pflug und so. Also Landwirtschaft, jetzt geht es um Landwirtschaft. Was? Und da schreibt Paulus auch, kümmert sich Gott etwa um die Ochsen? Worum geht es ihm dabei? Warum steht das denn da? Also Paulus versteht auch die Gesetzestexte des Alten Bundes durchaus auch geistlich. Natürlich geht es ihm auch um die Landwirtschaft, aber natürlich um viel mehr als Wort Gottes. Oder sagt er das nicht vielmehr um unseretwillen? Denn es ist ja um unseretwillen geschrieben worden. Der, der pflügt, soll auf Hoffnung pflügen. Und der, der drischt, soll auf Hoffnung hindreschen, dass er an seiner Hoffnung auch Anteil bekommt. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es dann was Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten, also auch dieser Zusammenhang zwischen geistlicher und materieller Ebene, der soll nicht aufgehoben werden. Ja, das ist ein geistliches Ding. Ja, jetzt so dieses Beispiel einmal von Jakobus, da kommt in eine Gemeinde ein armer Mensch und heißt es, ja, der Herr segne dich. Ja. Also klar, ja, aber es kann auch sein, dass das auch mit einem Liebesdienst auch verbunden ist. Ja. Das soll nicht so getrennt werden. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist das dann was Besonderes, wenn wir für euch diejenigen für den Leib ernten? Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, sollen wir es nicht viel mehr haben? Aber wir haben uns dieses Rechtes nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Also da ist natürlich ein Riesenthema, gell? Denn es gibt manchmal so, ich sag mal, selbsternannte Missionare, selbsternannte Evangelisten, ja, auf Facebook, da tummeln sich Leute, also ist egal, haben auch keinen Respekt vor dem Begriff Apostel. Das sind Apostel, das sind super Apostel. Ich glaube, da sind sogar Erzengel unterwegs, ich weiß gar nicht, ein Messias ist auch einer unterwegs wieder, ein neuer Messias ist wieder aufgetaucht. Ja, ganz spannend. Also das geht, also die haben da gar keine, ist natürlich, da kann man natürlich mit Schindluder treiben, ja. Aber Paulus und Barnabas waren nun immerhin nach Jahren ihres Dienstes als Vollzeitmissionare von der Gemeinde in Antiochia ausgesandt, wo sie auch wieder zurückkamen, dort berichtet haben und dann wieder losgeschickt wurden. Also darum geht es dann schon. Ja? Also das ist nicht irgendwie so eine Beliebigkeit da drin. Ne? Aber wisst ihr denn nicht, dass die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen und dass die am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, die das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Also ich spreche über dieses Thema übrigens überhaupt nicht gerne. Mache ich auch selten, oder? Das müsst ihr mal zugeben, die letzten 8 Jahre, wie oft kam das jetzt? Ja? 2,5 Mal? Aber hey, wenn der Herr das angeordnet hat, ja, dann liegt da ein Segen, ein Verheißungskapital drin und dann muss ich das verkündigen. Ich muss euch da rein Wein einschenken. Das ist so gedacht von Gott. Auch wenn es in unserer Umgebung, in den meisten Gemeinden, die wir jetzt kennen, diese ganzen vielen kleinen und Kleinstgemeinden, gar nicht so kennen. Aber das ist das Urbild. Und ich habe das Evangelium vom Herrn, um das Wort Gottes zu verkündigen. Ja, tut mir leid. Ich selbst, ihr wisst das, habe wie Paulus davon ja nicht Gebrauch gemacht. Jedenfalls nicht, seit ich hier bin. Aber das ist eigentlich das ganz Normale. Ja, das gilt ja nur für die Missionare. Ja. Nein, das geht auch um die Ortsgemeinde. Galater 6, Vers 6. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. An allen. Aua. Also das geht hier nicht um die Weltmission. Es geht auch nicht um die Kollekte für die verarmte Gemeinde in Jerusalem, sondern um einen Kreislauf. Warum denn gerade da, wo man unterrichtet wird im Wort? Ja, weil es um diesen Kreislauf geht. Gott will diesen Kreislauf wie im Alten Bund auch in seiner Gemeinde am Laufen halten. Der Segensstrom soll durch alle Bereiche unseres Lebens hindurchfließen. Warum soll denn der im Wort unterrichtet, den Anteil bekommen an den Gütern? Ja, vielleicht braucht er es auch gar nicht, kann ja auch sein. Gell? können doch alle möglichen machen. Ja, der im Wort unterrichtet hat, hat ein bisschen Verantwortung, oder? Der kann ja auch Mist erzählen. Ja? Aus der Hüfte geschossen erzählt er irgendwas. Ja? Der hat mehr Verantwortung. Also weiß er, der muss sich ein bisschen auf den Hosenboden setzen. Der muss sich ein bisschen Zeit dafür nehmen. Der muss sich vertiefen im Wort. Der braucht eine Festigkeit, der braucht einen Freiraum, der braucht Zeit dafür, dass er auch wirklich im Wort selbst gegründet ist, persönlich für sein eigenes Leben, aber auch in dem, was er anderen mitteilt. Für mich alleine, ich kann mich auch alleine im Wort gründen, ja, brauche ich vielleicht diese Zeit nicht, aber gerade wenn ich die Verantwortung habe, es weiterzugeben, da brauche ich eine gewisse Freisetzung. Und das ist damit gemeint, das ist also der Sinn dessen, ja, warum soll das denn so sein? Ja? Ist das denn mehr wert als andere Dienste? Nein, es ist genauso viel wert wie andere Dienste. Ja? Aber da ist im Kontext irgendwie mit Zeit, glaube ich, mit Investitionen, die diese Freisetzung ermöglichen soll, damit man eben die Luft dafür hat. Deswegen heißt es auch in 1. Timotheus 5, ist auch ganz klar über die Ortsgemeinde, oder nicht? 1. Korinther 5, Vers 17, die Ältesten, die gut vorstehen, kann man natürlich auch nochmal gucken, ist das wirklich so, aber sie sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, ja. Also die werden am Sonntag, also man erwartet ja eigentlich von den Ältesten, dass die mich begrüßen, ja. Also ein guter Ältester ist für mich einer, der mich umarmt, der mich begrüßt, der sich um mich kümmert, der mich betätschelt und so weiter, der mich x-mal anruft und so, ja. Aber nein, ein Ältester ist der doppelt begrüßt wird, könnte man jetzt sagen, der, ja, passiv, ja. Also doppelter Ehre wert geachtet, ja, wie soll ich denn jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt halte ich ihm noch den Mantel oder was? Also alle Ausleger sind sich einig, dass das eine ist so dieser mentale Respekt, den man vielleicht, ein Grundrespekt, den man aufbringen sollte. Gell? Und das andere ist natürlich irgendwie auch was Materielles hat das zu tun. Ja, besonders die im Wort und in der Lehre arbeiten. Das ist doch keine Arbeit. Arbeit ist so zum Beispiel so ein Schild hier runterzunehmen. Ja? Das sieht man übrigens auch. Also die richtige, normale Arbeit sieht man immer. Ja? Dass dieses Arbeiten im Wort, in der Lehre, das sieht man nicht unbedingt. Gell? Vielleicht, wenn es gut läuft, hört man es. Aber es ist nicht so materiell. Jetzt die Begründung von Paulus. Vorhin war es für die Missionare. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Hängt noch ein Jesuswort noch mit hinten dran. Es gibt also demnach älteste Leiter, die intensiver sich mit dem Wort beschäftigen und auch am Wort arbeiten, also sich darum mühen. Ja? Haben vielleicht nicht alle dafür die Gaben, ja, aber dann die sie haben, die sollen auch möglichst nicht daran gehindert werden, sich darin zu vertiefen und das intensiv zu tun. Ich weiß um die Realitäten, in denen wir leben, hier in der, auch gerade in Ostwestfalen, war für mich übrigens völlig neu. Ja? Also ziemlich neu. Ich war ja vorhin in Oberbayern, Niederbayern so. Genau. Das war schon für mich gewohnheitsbedürftig. Ja? Dass es hier so ganz viele, ganz kleine Gemeinden gibt. Ja? Also die Frage ist ja immer Ursache und Wirkung. Ja, also klar, ich weiß das doch, als Erster, ja, kleine Gemeinden können sich gar keinen Pastor leisten, wie man so schön sagt. Aber die können gar nicht einen vollzeitlichen bezahlen, das geht ja gar nicht. Ja. Aber ich möchte mal die Herausforderung geben, das ist ja auch Ursache und Wirkung. Das ist auch Ursache und Wirkung. Die erste Gemeinde, in der ich war erst als Vikar oder ja, Co-Pastor in einer großen Gemeinde, und dann sind wir in die Kleine, haben wir eine kleine Gemeindegründungsarbeit gemacht. Ja. Und da war der erste Gemeindebeschluss. Also wir wissen noch nicht, was mit den Räumen wird, ob wir größere Räume brauchen, wie auch immer. Hatten so ein kleines Studentencafé in Köln. Ja. Und da war der erste Gemeindebeschluss. Auf jeden Fall werden wir die Pastorenfamilie versuchen, weiter freizusetzen. Immerhin für 3 Gehälter haben wir das Geld auf dem Konto. Also für 3 Monate. Ja. Und dann werden wir mal weitersehen. Ja. Das Komische ist nämlich, das Normale, und ich bejahe das, wir leben ja seit vielen Jahren in dem Set, das Normale ist, ja Nummer 1, wir brauchen ja Räume. Wir brauchen ja erstmal Räume. Ja? Die verschlucken ja auch ein Tausender bei uns in unserem Fall, ich rede das mal ganz offen. Ja? Das ist ja das Wichtigste. Ja, ohne Räume hast du keine Kirche. Ja? Ohne Kirche keine Religion. So ungefähr. Ja? Ja. Und da war es genau umgekehrt. Ja? Und nachher hatten wir größere Räume, nachher hatten wir einen zweiten Angestellten, also außer mir, und nachher hatten wir auch über 500 Quadratmeter. Ja? Und dann hatten wir auch über ein paar hundert Leute, die da rumgelaufen sind. Ja? Also das ist immer auch die Frage, ja? Dann Studentenarbeit, genau das Gleiche. Da waren so 15 Studenten um uns herum. Ja, die haben wir so ein bisschen mitgenommen. Boah, die waren ganz begeistert für Jesus, Studenten für Christus, ja, hieß das Ganze. Ja? Die haben uns geholfen bei dieser jungen Gemeindearbeit und wir haben denen geholfen bei der Studentenarbeit. Ja? In dem Augenblick, wo da eine vollzeitliche Missionarin reingekommen ist, bam, ist die Arbeit explodiert. Da waren in der kürzester Zeit 40, 50, 60 junge Leute donnerstags abends in der Uni. Ja, und da wurde Gas gegeben. Also es gibt auch diesen Effekt Ursache und Wirkung. Möchte ich auch nochmal, das hat ja mit Saat wieder was zu tun. Ja. Nur mal als Herausforderung. Ja. Ich will ja, wie gesagt, nicht zu irgendwas Verrücktem auffordern, aber das Denken dahingehend doch ein bisschen erweitern. Neutestamentlich gibt es keine Verheißung dafür, ein Haus, ein Gemeindehaus zu finanzieren. Oder? Ich meine, vielleicht täusche ich mich. Es gibt hier und da wird erwähnt, im Haus von Tyrannus in Korinth haben sie sich versammelt. Nirgendwo steht der Befehl, dass man in ein Haus investiert. Ich hab nur diese Stellen gefunden. Ja, wie, aber gemein, also, ja, ich auch, ich mag das hier auch irgendwie. Ist irgendwie nett. Ja, aber es ist, wisst ihr, warum das nicht im Neuen Testament steht? Die Stühle hier und die Steine, die können dich ja gar nicht segnen. Da bleibt es ja hängen. Wenn ich die Steine segne oder die Steine finanziere, die können mich ja nicht zurücksegnen. Ja? Ist noch nicht mal warm hier. Ja? Versteht ihr? Also deswegen ist das neutestamentliche Konzept anders. Und deswegen ist die Gemeinde Jesus auch absolut resistent allen Entwicklungen gegenüber. Die kann in der Öffentlichkeit agieren, die kann im Untergrund agieren, die kann im Römischen Reich agieren, in Saudi-Arabien, in Nordkorea sogar. Ja? Habe ich jetzt gelesen von dieser Frau, die über China rausgekommen ist, ja, aus Nordkorea. Sie ist in so einen Zufluchtsort von Open Doors gekommen. Da gibt es tatsächlich Häuser an der Grenze, wo die aufsammeln und versorgen, aufpäppeln, sage ich mal. Und die Frau, die war so glücklich darüber, über das, was ihr geholfen ist, dass sie wieder zurückgegangen ist. Oh, wie kann man sowas machen? Und gesagt, ich kann mein Volk nicht allein lassen. Ich muss dem dienen, das Evangelium bringen. Ja. Und das geht nur, wenn du so ein geistiges Denken in Bezug drauf hast. Ja. Ja, ich wünsche mir, dass wir jeder Einzelne in diesem Segenskreis doch voll mit drin sind. Und dazu gehört für mich auch, zu investieren in Öffentlichkeitsarbeit. Da sind wir natürlich wieder bei den Räumen. Bei so einer neuen Tafel, die wir machen wollen. Da sind wir bei den Aktionen im Dezember. Im Advent haben wir dieses afrikanische Weihnachtskonzert. Ja. Da wollen wir auf die Straße gehen, auch an dem Samstag danach. Im Advent, während die Leute da ihre Einkäufe machen, alles Mögliche, sie ansprechen auf den Glauben. Ihnen ein Traktat vielleicht in die Hand drücken, vielleicht eine Einladung. Ja, ja, das kostet ja schon wieder Geld. Ja. Machen wir das dauernd? Machen wir es ständig? Nein, haben wir sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Ja? Aber jetzt ist es mal dran. Jetzt ist es mal wieder dran. Und auch da, das ist eine Aussage, das weiß ich auch. Ja? Und das finde ich wichtig, dass wir diese Essentials nicht aus den Augen verlieren. Und wo es Gott schenkt, auch Personal freisetzen, mehr und mehr. Das gehört dann auch irgendwann dazu. Dass wir mindestens das auf dem Schirm haben, das als Perspektive haben. Das ist ein Wachstumsfaktor. Ich glaube, dass es persönlich für uns ein wichtiger Teil unseres Lebens ist, Gott zu ehren mit allen unseren Gütern. Und dass es ein wichtiger Faktor ist, dass der Segen, den wir empfangen, weiterfließt. Auch in die Gemeinde, wo wir geistliche Nahrung empfangen und auch in die Arbeitsfelder, die Gott für uns hat. Da komme ich nochmal drauf, wenn wir das mal mit unseren pakistanischen Geschwistern teilen. Wir dürfen hier in die Öffentlichkeit gehen. Wir kriegen hier vom Ordnungsamt eine Permission, eine Erlaubnis, ja, hier auf der Straße mit unserem Chor zu stehen, den Namen Jesus öffentlich auszurufen. Das können sich andere gar nicht vorstellen. Ja, für uns ist es, naja, ach, macht das so Sinn? Ach, ich habe da eigentlich keinen Bock, so kalt. Oder so. Ich habe diese Gefühle auch. Glaubt man nicht. Aber es ist ein Privileg, dass wir das dürfen. Ja, sondern das, ach, kostet Geld übrigens. Ja. Plakate kosten Geld, Chor kostet Geld, Essen kostet Geld, Bewirtung kostet Mühe, Zeit und so weiter und so weiter. Ordnungsamt, die wollen Geld dafür haben. Der sitzt drauf und der sitzt da an seinem Schreibtisch, ja, macht da so und so. Und da, ja, ich könnte da gerne raus, aber kostet ein bisschen Geld. Das ist Deutschland. Ja. Dafür, dass wir das Evangelium auf der Straße verkündigen, müssen wir investieren die Zeit, die Mühe, die Kraft und dann müssen wir noch Geld dafür zahlen. Aber es ist was anderes, als dass wir in den Untergrund gehen müssen, oder? Und gar keine Geschäftsmöglichkeit haben, weil wir Christen sind oder so. Ist noch was anderes, gell? Also lasst uns diese Chancen nutzen, lasst uns an diesem Kreislauf des Segens beteiligt sein. Warum kommen die denn aus Afrika hierher? Die sollen doch bleiben. Dieser Flug ist doch alles viel zu teuer. Was soll denn das? Diese ganzen Kinder, die müssen, was kosten die Tickets? Ich möchte mal die Rechnung sehen von den Tickets. Das kann man direkt behalten. Da können sie direkt wieder 3 Monate von den Kindern versorgen. Nein, die wollen das Evangelium verkündigen. Die wollen das Evangelium weitersagen. Und es lässt ja schon manchmal aufhorchen, wenn aus einer anderen Kultur einer kommt und sagt, Jesus lebt. Ja? Wir haben das mal mit den Kindern von Maria Prea in Kleinberg in der Schützenhalle erlebt. Ihr wart da. Das war doch ein Hammer, der Abend, oder? Da waren auch die christlichen Freunde da, aber ich glaube 2/3, die waren wirklich aus dem Dorf da. Die Halle gepackt voll. Und dann das Evangelium, sagen diese Kinder, wow, das ging unter die Haut. Also da kam schon die Tränen. Also das war schon unter die Haut gehend. Und das war wahrscheinlich, weil die diesen weiten Weg gemacht haben. Ja? So wie wenn wir jetzt nach Pakistan gehen würden, dann findet man auch nochmal anders Gehör. Ist einfach so. Ja, ist eine menschliche Gegebenheit. Aber zeigt was, wie gesagt, von diesem Kreislauf des Segens. Kreislauf des Segens. Oh, ich wünsche mir so, dass jeder von uns daran beteiligt ist, in jedem Bereich unseres Lebens und eben auch in dem, was wir Reich Gottes nennen. Von der Schöpfung an ist dieses Weitergeben von Leben in uns hineingelegt. Und es müssen nicht immer eigene Kinder oder ja, dieses ganz Physische sein, aber dieses Weitergeben von Leben, was auch Mühe bedeutet, was auch mit Kosten verbunden ist, mit Anstrengung und so weiter, aber das ist in uns hineingelegt. Auch dann die Erfüllung zu erleben, die das bewirken kann. Ja? Wie andere, wie gesagt, viel später irgendwann sagen, weißt du was, das hat mir damals geholfen. Ja? Oder du darfst miterleben, wie durch deine Beteiligung in irgendeinem Dienst wirklich auch etwas Effektives, Nachhaltiges, Dauerhaftes entstanden ist und weitergeführt wurde von anderen. Möge der Herr uns segnen. Das ist hier keine Mahnrede oder keine Zweckmäßigkeitsrede, sondern ich habe das Thema aufgegriffen, weil ich es auch für ein Symptom halte dafür, dass wir da noch Luft nach oben haben, persönlich und auch als Gemeinde, dass wir da noch auf einem Weg sind, dass wir da noch Perspektiven entfalten und entwickeln dürfen und uns auf den Weg auch machen, auch in der Hinsicht. Und Gott hat so viel Segen für uns bereit. Ja, er hat sein Volk nicht hängen lassen, versorgt es bis heute, allein schon das Volk Israel, aber eben auch seine Gemeinde und wird auch uns weiter versorgen, ganz persönlich und eben auch sein Haus, die Gemeinde. Amen.